Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind und auch diesmal wieder mehr aus der Welt des Films erfahren wollen.
First I'm waiting for my kids at school. Do you mind giving me the time? Do ya?
Sie war die Frau unter Einfluss. Sie war Gloria mit der Handtasche und Knarre. Sie war Minnie, die sich in den Parkplatzwächter Moskowitz verliebt.
Thank you, thank you. You know what's wonderful about being an actress is you don't just live one life, yours. You live many lives.
Und dann gewann sie 2015 noch den Ehrenoscar, wie gerade gehört. Jenna Rollins. Mit 94 Jahren ist sie diese Woche gestorben und die Filmwelt trauert über diese Ausnahmedarstellerin. Sie hat ja gerade gesagt, als sie den Oscar entgegennahm, dass man als Schauspieler eben nicht nur ein Leben führt, sondern sehr viele. Und für sie galt das wohl ganz besonders. Nachdem sie erst im Fernsehen ein paar Auftritte hatte, spielte sie dann an der Seite von Kirk Douglas im Spätwestern Lonely Are the Brave ihre erste Hauptrolle. Douglas gibt da den aus der Zeit gefallenen Cowboys und Jenna Rollins ist das Symbol der neuen Welt, der Moderne, die junge Malerin.
Hi.
Hi. Welcome.
Rollins lernte nach diesem Film ihren späteren Ehemann und Filmpartner John Cassavetes kennen. Mit dem drehte sie dann 1968 den Independent-Hit Faces. Nachts, schnell, ohne Geld gedreht, aber dafür mit viel Alkohol, zeigt Cassavetes ein paar Freunde, die benebelt durch die Nacht wandern, erschöpft, torkelnd und mittendrin Jenna Rollins, gefilmt mit schonungslosen Nahaufnahmen. Diese eine Träne, die die Wange hinunterkullert, trägt ihr ganzes Seelenleben nach außen. Diese Close-Up, das sind ihr Weg in den Olymp des Kinos. Jenna Rollins spielte Frauen der Brüche und des inneren Brodelns. Sie hinterlässt Figuren einer unerschöpflichen Qualität, über die ich jetzt reden möchte, mit der Filmkritikerin Anke Lewicke, die auch eine große Bewunderin von Jenna Rollins war und ist. Anke, was meinst du eigentlich, eine persönliche Erinnerung, wofür steht sie für dich? Mit welcher Rolle ist sie dir in Erinnerung geblieben?
Patrick, du weißt es doch genau, dass es Gloria, die Gangsterbraut ist aus dem Jahr 1980, bis heute eines meiner großen Role Models. Und der Film war wirklich für mich so ein Erweckungserlebnis, also so eine Frauengeschichte und dann noch eine Frauengeschichte mit Thriller-Elementen hatte ich noch nie gesehen. Und die Gloria trägt ja auch wie die anderen Heldinnen von Jenna Rollins immer eine Sonnenbrille, auch wenn die Sonne gar nicht scheint, weil sie sich ja immer vor der Welt auch schützen muss. Und diese Welt fordert sie aber nun immer wieder heraus. Und in Gloria ist es nun die Mafia. Und sie muss ja so einen kleinen Jungen ja schützen vor so schießwütigen Männern. Und sie hat da eigentlich gar keine Lust zu. Und da gibt es ja diesen sehr überraschenden Satz, wenn sie sagt, ich hasse Kinder und diesen kleinen Jungen hasse ich besonders. Der kommt so offen und ehrlich daher. Und ich glaube, dass dieser Satz Kinogeschichte geschrieben hat, Patrick, weil er noch mehr erzählt. Weil bei Jenna Rollins geht es ja auch immer, die hat so eine Einsamkeit um sich herum und diese Einsamkeit, die ist einfach da und diese Figuren von ihr denken sich dann stellen wir uns dieser Einsamkeit, aber dann kommt eben immer wieder was dazwischen hier, der kleine Junge und wie sie das dann macht, ich meine, sie hat da ja auch einen unfassbaren Glamour mit den rot lackierten Fingernägeln, den blonden Haaren, wie sie da sich durch New York schießt, das ist großartig und gleichzeitig geht dieser Glamour einfach so eine ganz paradoxe Verbindung ein, ja mit so einem völlig Alleinsein in der Welt.
Aber war sie nicht dennoch so eine Art Gegenentwurf zum klassischen Hollywood-Star? Denn diese Rollen, die sie gerade bei Cassavetes verkörpert hat, diese Frauen, die an ihren Beziehungen und an der Gesellschaft wahnsinnig werden, ihren Verstand verlieren, das ist doch schon außergewöhnlich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich finde, man kann diese Filme alle als Studien der Einsamkeit, der Verlorenheit, der Verzweiflung sehen. Und ihre erste Oscar-Nominierung hat Jenna Rollins ja bekommen für Frau unter Einfluss von 1974. Da spielt sie ja Mabel, Mutter dreier Kinder. Und man könnte jetzt sagen, sie ist depressiv. Aber das ist ja keine Fallgeschichte. Das finde ich eben das Interessante. Durch ihr Verhalten fordert sie ihre ganze Umgebung raus, ihren von Peter Falk gespielten Ehemann, die ganze Umgebung, dieses Leben in so einer kleinen Vorstadt in Los Angeles, das dekonstruiert sie alles. Also man könnte auch sagen, ihre Verzweiflung ist auch ein subversiver Akt, wie sie sich äußert und es ist einfach so toll, dann auch in Opening Night, da spielt sie ja eine Theaterschauspielerin, Schauspielerin ja mit am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und dann gibt es ja diese unglaubliche Szene, Patrick, wo sie sich minutenlang im Spiegel selbst anschaut, ihre eigene Einsamkeit erblickt, Selbstzweifel, dann aber auch wieder so einen Trotz, so einen Überlebenswillen. Und ich glaube, das macht dann die Schönheit aller Figuren von ihr aus, dass sie eben diesen Überlebens- und Lebenswillen hat.
Eine Sequenz, die Pedro Almodóvar ja dann später in Alles über meine Mutter quasi kopiert hat, auch als Ehre, als Verbeugung vor ihr. Gab es denn auch Glanzleistungen von ihr nach dem Tod von John Cassavetes, wo sie sich ja in anderen Filmen und Welten auch zurechtfinden musste?
Ja klar, Night on Earth, Jim Jarmusch, ja. Ne? Ist doch super, wie sie da, das ist ja so ein Taxifilm, sie spielt in der L.A.-Episode mit und eigentlich ist sie ja die, da wie Gloria, so sieht toll aus, rot geschminkte Lippen. Und ja, eigentlich will sie ihre Lebensweisheit Winona Ryder, der Taxifahrerin, weitergeben. Aber die hat so ganz andere Ideen. Von denen lässt sich dann aber wieder die Figur von Jana Rowlands herausfordern. Also das ist sehr schön. Und ich fand sie auch in Eine andere Frau von Woody Allen beeindruckend. Da ist es auch wieder Einsamkeit, Verzweiflung. Eine Frau, die in einer permanenten Selbsttäuschung lebt. Und da ist es so großartig. Sie muss nur einfach mit ihren Nasenflügeln beben und man weiß alles über sie.
Erinnerungen an Jana Rowlands, die Großfürstin des amerikanischen Schauspiels. Sie ist diese Woche im Alter von 94 Jahren verstorben. Gerade haben wir uns ja von der Schauspielerin Jana Rowlands verabschiedet. Sie stand zwar für den Aufbruch der Moderne im amerikanischen Kino, hatte aber ihre erste Rolle in einem Western, also diesem ältesten aller Filmgenres, das irgendwie nicht totzukriegen ist, das immer wieder Generationen von Filmemachenden fasziniert und jetzt auch uns, diese Weite der Natur, der Beginn einer Zivilisation. Ein Landvermesser in einer weiten Ebene sticht mit einem Spaten in die Erde, die vor allem noch von Ameisen bevölkert wird. Dann vermisst er das Land mit Hilfe von Holzpfählen. Später wird zwischen diesen Pfählen ein Seil gespannt. Und aus der Open Range, dem freien Land, wird Private Property, privater Grundbesitz. In zwei Einstellungen ist der Wilde Westen gezähmt. Das Land erobert, Amerika entstanden. So beginnt Horizon. Horizon, eine amerikanische Saga, Teil 1, um genau zu sein. Es ist der erste Teil eines gigantischen Filmprojekts von und mit Kevin Costner, der seit 1988 versucht, diese Idee zu realisieren. Kevin Costner also, der Mann, der schon immer wusste, wie man mit dem Wolf tanzt und auch für die schönsten Western der letzten Jahrzehnte verantwortlich war.
Lieutenant!
Verzeihen Sie, hätten Sie kurz Zeit?
Für Sie?
Mhm. Wissen Sie, ich befasse mich sonst nicht mit dem Tratsch im Lager. Aber ich denke mir, es gab ein paar Spekulationen von einigen über Sie und mich.
Jetzt hat er viele Millionen Dollar seines eigenen Geldes locker gemacht. Viel davon bestehend aus der Gage für die sehr erfolgreiche Western-Serie Yellowstone. Viel Geld, um von der Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika zu erzählen. Vom Mythos des Wilden Westens und davon, dass dies kein romantischer Ausflug war, kein Disneyland, sondern ein sehr realer, harter Prozess, wie Kevin Costner mir in Berlin erzählt hat.
It was a real thing that happened in our country. It's not a land in Disneyland. It's people came out on a promise and they weren't equipped to deal with what was out there. They were just told if they could get there, that would be theirs.
Und er betont gleich, wie wichtig es ihm war, schon im ersten Teil von Horizon die Härte und Gewalt zu inszenieren, die 1961 herrschte. Berlin, das sei heute ein Witz dagegen. Man kann essen gehen, eine Frau treffen, das Hotel wechseln, nichts ist schwer. Der Wilde Westen, das war hart, sagt Costner. Schmutz, Dreck, die unbezwingbaren Elemente, Familien in der Wildnis und plötzlich steht da ein Fremder am Zelt und du musst entscheiden, was du tust. Ein Albtraum.
People think the West was simple. It wasn't simple. Berlin right now is simple. You can go eat anywhere you want. You can go get a drink. You can even go meet a girl if you just decide. You can see your friends. It's if you don't like your hotel, you can move to another one. It's fucking simple. The West was complicated. It was on the dirt. It was in the elements. It was people not equipped. And it was you with your wife and your child. And maybe you have to make a decision about four guys that are over there. That's a nightmare.
Das titelgebende Horizon ist eine blühende Grenzstadt im San Pedro Valley, die gleich zu Beginn des Films von Apachen brutal vernichtet wird, da die weißen Siedler sich mitten in ihrem Gebiet niedergelassen haben. Das Gemetzel setzt viele Handlungsstränge in Gang, ein Rachefeldzug von Kopfgeldjägern, die Flucht einer Frau in ein Lager, das sich nicht einmischen möchte. Es kommt zum Streit innerhalb der Apachen über das weitere Vorgehen und ein riesiger Siedlerzug aus dem Santa Fe Trail nähert sich nichtsahnend von dem Massaker Horizon. Erfüllt von der Verheißung, dort ein neues Leben zu beginnen.
Trent, Sie und ich bewachen hier eine der letzten endlosen Weiten. Und keine Armee dieser Welt kann diese Planwagen aufhalten, so unerwünscht sie auch sein mögen. Also Ihr Apache, der denkt, wenn er die Erde mit genügend Blut von uns tränkt, könne er die Planwagen aufhalten, das Land für uns verderben. Aber sehen Sie sich die Neuankömmlinge an. Und wenn Sie noch so viele Gräber vor Augen hätten, würde das keinen Unterschied machen.
Yeah, it's the rules were out there. A man was selling lots back in Chicago in a place he had no idea. He had inside information that a train was going to eventually go through there, and he was speculating. But the first stake, as you know, goes in an ant hole, and out come the ants. And what happened was we destroyed their way of life all across the country, doing that exact same thing.
Legenden wie diese von Horizon, die gab es im 19. Jahrhundert in Amerika zuhauf, erzählt Kevin Costner. Ein Mann aus Chicago verkaufte Land an verzweifelte Siedler, wohl wissend, dass dort bald ein Zug durch die Gegend fahren würde. Ganz egal übrigens, dass das Land den Indigenen gehört, was die Weißen ignorierten. Immer wieder wiederholt sich die Ursünde der Kolonialisierung, sagt Costner. Gewalt, Tod, Mord, der Mythos Amerika.
That repeated itself a million times in America, just outright stealing, outright killing, outright murder. But the difference is that that's somebody else's dream. So the music denotes out there working. I'm going to build something here. And the Indians thought it was just fucking perfect the way it was.
Auch im Film ist der Glaube, dass es genug Land für alle gäbe, der wahre Antrieb für die Figuren, von Montana bis nach New Mexico zu reisen. Die Siedler wurden aus Europa nach Amerika geholt, weil es das gelobte Land war.
America was very different than Europe. It was like the Garden of Eden. And only 152 years ago it was like that.
Aber war der Grund, nach Amerika zu kommen, nicht für viele auch einfach der Wunsch, Teil einer größeren Utopie zu sein? Nein, meint Kevin Costner. Die meisten Menschen wurden unter falschen Versprechungen nach Amerika gelotst. In New York war es dann zu voll und sie hörten, sie sollen sich Land weiter westlich besorgen. Und dann begann für die meisten die Härte des Wilden Westens.
Not utopia, no. I hope you see it as an authentic, and as you watch the second and third and fourth, they're all knitted together. You understand that this happened a million times. It's not a true story, but every event happened a million times. And the people came and they were promised and they didn't have anything in Europe. They came across the Atlantic. They were told there was nothing for them in New York anymore. They wanted to keep going.
Horizon ist ein eigenartiger Western, weil er sich schon sehr von den Trends der letzten Jahre abwendet. Er ist kein Anti- oder Spätwestern, keine wütende Dekonstruktion auch der filmischen Mittel des Westerns, wie sie zum Beispiel Clint Eastwood oder Kelly Reichardt drehen. Costner richtet seinen Blick wieder auf die Erfahrung der weißen Siedler, auf das riskante Spiel, das sie da treiben, immer mit einem Bein im Grab für einen Traum, der sich vielleicht nie erfüllen wird. Das fehlt Kevin Costner im Kino, sagt er. Deshalb mag er auch die meisten Western nicht.
I don't like a lot of Westerns because they're too simple for me. I just don't like them. I don't like the way the people dress. I don't like the towns. I didn't like the cheap Westerns on TV. I didn't like them. When I see something that feels raw and real, that's what excited me about the West. Locations, real locations, not one shot on a set or in Hollywood on a thing.
Horizon interessiert sich nicht nur für die Gefahr, die von den Apachen oder dem Fremden ausgeht, sondern eher für die Gewalt, die die Siedler einander antun. Diese ganzen Verbrecher, Kopfgeldjäger, Vagabunden, die hier ihr Unwesen treiben, münden auch in Kevin Costners Filmfigur, dem Pferdehändler Hayes, der einen Mann tötet, als er erkennt, dass dieser eine Prostituierte töten möchte. Das müsse man ganz schonungslos zeigen, sagt Costner. Es ist eben gefährlich. Er hat Angst, er zieht die Waffe, bevor der andere seine ziehen kann. Diese Männer waren einfach nur gefährlich. Das wollte er zeigen.
I think it's authentic that if a woman is undressing, giving herself a wet bath, that men are going to look at her. And that's in any decade, that's in any century. And those kind of men exist. So all this is my most honest look at how people behave when they're threatened. I kill that guy on the walk up the hill, but he actually scares me. I'm not going to do the Hollywood thing where he waits. I pull my gun to see who he's about. And if he makes one more fucking move that's not correct, I'm going to kill him. But to me, that's how things went down.
Ehrlich und authentisch, das will Horizon sein. Auch wenn der erste dreistündige Teil eher eine Art Exposition ist. Wir lernen die Figuren kennen, ihre Verhältnisse untereinander. Gedreht ist das alles klassisch, fast klassizistisch, inspiriert von den Filmen von John Ford, wie Kevin Costner erzählt.
Yeah, I was influenced by him, by what he saw. It seemed more authentic to me. It seemed like it took advantage of the space. In unique ways. I mean, I have a very intimate story set against giant background. So I believe in that.
Costner kassiert viel Kritik für dieses Herzensprojekt. Viele Produzenten meinen, dass es so ein ausgedehntes, vierteiliges Epos nicht braucht. Es sei kaum vermarktbar, habe kein richtiges Publikum. Und auch die US-Kritiken waren zum Kinostart in den USA nicht einmal wohlwollend. In Amerika floppte der Film dann an der Kinokasse. Und nur wenige Tage nach seinem Kinostart brachte der Verleih den Film als Video on Demand raus. Und dann passierte etwas Seltsames. Der Film wurde zum Hit. Mehrere Wochen auf Platz 1 der Streaming-Charts. Es gibt also ein Publikum für Horizon. Das beruhigt Costner, denn er hat wirklich das ganze Projekt sehr ernst genommen.
I know I have this movie. I invested a lot in it. And it's gonna live, okay? It's gonna outlive us. And I'm happy about the decisions that went into making it. And I hope you guys see number two and feel the same way. Maybe we get a chance to talk and go.
Amazing grace, how sweet the sound.
Am Ende von Horizon, der Abspann läuft da schon, hören wir den einzigen Song des Films, Amazing Grace, einen klassischen Gospel. Etwas Hoffnung in diesem hoffnungslosen Unterfangen hinter und vor der Kamera. Für Kevin Costner ist das ein Geschenk an seine Filmfiguren, an die Siedler, die an sich selbst glauben mussten und manchmal so verzweifelt waren, dass sie sich an Gott wandten, um weiter durch die harte Realität zu reiten. Und wer weiß, vielleicht meint er damit auch sich selbst.
You know, people lean on religion when they start to lose hope, and people out in the country when they were just by themselves, they leaned on religion. You know, God's going to protect us. We have to protect ourselves. But they leaned on faith because sometimes there was nothing else to lean on. And so I elected to do that.
And grace, my fears release.
Horizon. Eine amerikanische Saga, Teil 1 von und mit Kevin Costner, ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und wir bleiben noch in Amerika, in Hollywood, um genau zu sein. Dort war vor wenigen Wochen noch richtige Grabestimmung, wenn es darum ging, auf die Nachrichten zu gucken. Denn viele der mehrheitlich den Demokraten zuneigenden Schauspielern und Regisseurinnen stellten sich resigniert auf eine neue Präsidentschaft Donald Trumps ein. Doch mit der neuen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wurde nicht nur die Demokratische Partei, sondern auch Hollywood in einen regelrechten Rausch versetzt. Viele Stars haben mit großem Enthusiasmus ihre Unterstützung für Harris erklärt. Gleichzeitig gibt es in Hollywood aber auch große Namen, die Donald Trump unterstützen. Ob die Wahlkampfhilfe der Stars für die Demokraten oder Republikaner eine Hilfe ist oder vielleicht sogar nach hinten losgeht, darüber wird kontrovers debattiert. Und Christian Berndt hat sich das für uns angehört.
Hype women, I will hype the shit out of Kamala. She is fantastic.
I'm white, I'm a dude and I'm for Harris.
Hollywood-Star Jamie Lee Curtis findet Kamala Harris fantastisch und Jeff Bridges verkündet, ich bin weiß, ich bin ein Dude und ich bin für Harris. Der Schauspieler unterstützt die Spendenkampagne White Dudes for Harris. In Hollywood bekommt die demokratische Präsidentschaftskandidatin gerade viel begeisterte Zustimmung.
Da äußern sich jetzt wirklich viele öffentlich, vor allem eben seit Bidens Bekanntmachung, dass er zurücktritt als Kandidat. Das gab dann einen richtigen Schub. George Clooney zum Beispiel, Julia Roberts, Jamie Lee Curtis, Jeff Bridges. Da gibt es doch einige Namen. Ganze Gruppen haben sich da auch geäußert. Also die Writers Guild zum Beispiel, die Drehbuchautoren, die haben sich auch hinter sie gestellt. Und das ging dann plötzlich sozusagen Schlag auf Schlag.
Hollywood ist in Aufbruchstimmung, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Antje Sieb. Vor Bidens Rückzug sah die Stimmung unter den Demokraten in der Filmszene Hollywoods düster aus, meint der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough. Aber auch wenn Schauspieler und Regisseurinnen in Hollywood traditionell mehrheitlich den Demokraten zuneigen, gibt es auch Trump-Unterstützer. Stars wie Dennis Quaid, James Woods
oder Hulk Hogan, der große Ringer, der auch bei dem republikanischen Kongress eine große Rede gehalten hat und große Show gemacht hat für Trump. Aber die sind wirklich die Ausnahmen.
Es gibt von Seiten der Trump-Unterstützer den Vorwurf, es gäbe eine neue schwarze Liste in Hollywood wie in den 50er Jahren. Allerdings dieses Mal nicht für Kommunisten, sondern für Trump-Anhänger.
Es ist auf jeden Fall nicht salonfähig, in Hollywood Trump zu unterstützen. Man kann ziemlich viel Ärger bekommen. Ob man deswegen keine Rolle bekommt, das weiß ich nicht. Die meisten, die sich darüber beschweren, sind Schauspieler, die sowieso nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind. Und ähnlich wie viele Trump-Anhänger, eher älter, weiß und männlich.
Gleichzeitig gibt es aber auch eine Debatte über einen Fall von angeblich vorauseilender Selbstzensur in Hollywood. Der Spielfilm des iranischen Regisseurs Ali Abbasi, The Apprentice, über den Aufstieg des jungen Donald Trump, hat bis jetzt noch keinen Verleih in den USA gefunden. Es heißt, Angst vor Trump ist der Grund.
Dieser Film könnte ein ganz großes finanzielles Risiko sein für einen großen Verleiher, weil Trump hat bedroht, in jeden Region zu klagen, wo der Film rauskommt, sodass es sein könnte, dass bestimmte Kinos Angst haben, die zu zeigen. Aber eine große Gefahr für ein Studio ist, dass sie den Film rausbringen und dann wird Trump gewählt und könnte dann angreifen und deren Leben wirklich schwer machen.
Als warnendes Beispiel gilt Florida, wo der republikanische Gouverneur Ron DeSantis Disney Steuervergünstigungen strich, weil der Konzern Kritik an seiner Politik gegenüber der LGBTQ-Gemeinde geübt hatte. Viele der den Demokraten zuneigenden Hollywood-Stars lassen jedenfalls keine Angst vor Trump erkennen. Ob sich aber ihr geballter Einsatz für die Demokraten wirklich auszahlt, ist eine ganz andere Frage.
Da ist sich die Forschung nicht so richtig einig. Sehr große Stars mit sehr viel Reichweite, die können wahrscheinlich was bewirken. Es gab mal eine Untersuchung bei Obamas Wahl und seiner Unterstützung durch die Fernsehtalkerin Oprah Winfrey. Und da sind die zu dem Schluss gekommen, das hätte schon was gebracht. Aber so berühmt sind ja wirklich nur wenige. Der andere Aspekt ist, dass junge Stars möglicherweise ein Publikum erreichen, was man sonst nicht bekommt. Aber es sind natürlich auch gegenteilige Effekte möglich, dass man vielleicht zu abgehoben wirkt mit der Unterstützung von zu vielen Stars.
Unterstützung von Hollywood-Stars für politische Bewegungen gab es von Anfang an. Der US-Filmhistoriker Stephen J. Ross sagt, dass in Hollywood konservative Schauspieler stets effektiver als linke Stars auf die Politik eingewirkt haben, wenn man etwa an Ronald Reagan denkt. Und das kommerzielle Hollywood habe anders als die Kreativen immer eher den Republikanern zugeneigt. Die Studios waren nie progressiv und sind generell vorsichtig mit politischen Themen, um nicht Teile des Publikums zu verschrecken. Aber angesichts der aktuellen politischen Polarisierung in den USA scheint die Bereitschaft, meint Roxborough, sich politisch einzumischen, fast ganz verschwunden zu sein.
Ich denke an Twisters, wo es um ein extremer Wetter geht und wo man denken würde, dass die Erderwärmung eine Rolle spielen würde, dass es zumindest erwähnt wurde. Aber dieser Thema ist so politisch aufgeladen in Amerika, dass es überhaupt nicht erwähnt wird.
Das war vor 20 Jahren, als Roland Emmerichs Blockbuster The Day After Tomorrow ins Kino kam, noch anders. Der Film wurde explizit als Warnung vor dem Klimawandel beworben. Und selbst ein Film wie Civil War, der gerade das Szenario eines Bürgerkriegs in den USA entwirft, benennt nicht die politischen Ursachen des Konflikts.
Es ist irgendwie, als ob man einen Film über den ersten Bürgerkrieg machen würde und die Sklaverei nicht erwähnen würde.
Da die Polarisierung in den USA so schnell nicht verschwinden wird, wird das Hollywood-Kino in den nächsten Jahren wohl nicht politisch aufregender werden. Für Politik bleiben die Stars zuständig.
Hello, Tilakane. It's a new experience for me.
So happy to be here.
Thank you.
It's the best festival in the world.
Yeah, I brought some people with me.
So, buona serata and let's enjoy.
Ja, ja, viele Stars und hoher Besuch auch bei den 77. Filmfestspielen von Locarno. Zu Gast waren der fünffache Oscar-Gewinner Alfonso Cuarón aus Mexiko, die Palmengewinnerin Jane Campion und auch der hier. Ja, der indische Megastar, müsste man sagen, Shah Rukh Khan, der brachte die Piazza Grande in Locarno zum Beben. Ein Starauftritt, wie man ihn vielleicht nicht mehr so häufig erlebt. Und auch der iranische Exilregisseur Mohammad Rasoulof war zu Gast. Wir haben ja über seine spektakuläre Flucht aus dem Iran und seinen Film The Seed of the Sacred Fig im Mai schon berichtet. Aber in Locarno hatte man Zeit, etwas ruhiger mit ihm zu sprechen, über seine Lage und auch seine Meinung zum Iran. Rasoulof ist aber weiterhin sehr pessimistisch, was er vom Iran erwartet. Auch von dem neuen Präsidenten seines Landes erwartet er nichts.
Die Wahrheit ist, der Präsident im Iran hat keine Bedeutung. Er ist ein leeres Symbol, ein leeres Versprechen. Die ganze Wahl ist nur ein weiteres Spiel der Islamischen Republik gewesen, um länger zu überleben. Das haben sie schon früher gemacht, aber es gab nie Veränderung, nur Verwirrung. Sie wollen die Menschen glauben lassen, dass sich etwas ändern könnte, was nicht passieren wird.
Politik und Kunst, Stars und Filmgeschichte, das alles verbindet Locarno ziemlich einmalig. Und wir blicken gleich auf die große Retrospektive des Festivals, weil diese Filme, die wir dort gesehen haben in den letzten 10 Tagen, schon sehr bald auch in den deutschen Kinemathek zu sehen sein werden. 44 Mal erklang genau diese Musik in den letzten Tagen in Locarno, und zwar im altehrwürdigen Kino Gran Rex mit seinen edlen Ledersesseln, denn dort findet immer die große Retrospektive des Festivals statt. Dieses Jahr ist sie gewidmet dem 100-jährigen Jubiläum des Hollywood-Studios Columbia Pictures. Das ist das Studio, das vor jedem Film eine stolze Frau zeigt mit einer großen Fackel in der Hand, und nach diesem Bild beginnt ein ganzer Kosmos an Geschichten von taffen Frauen, kriminellen Männern, großer Liebe und fatalistischer Weltbetrachtung. Vorhang auf für die Figuren von Columbia Pictures.
I wanted to be an actress, but I won't call her my stomach for any man.
She's marvelous.
He doesn't want me to mingle with what he calls riffraff. And that's everybody in the world except us two.
Say, you know who's up in that attic right now? Leopold Dilg.
Who?
Dilg.
In that attic?
Yes.
Now?
Yes, now.
What do you make of them? They look British to me. That might be a trick. You can never tell about these Nazis. Remember that phony white flag at Berhagen?
I wouldn't bet they were British if they waved a roast beef at us.
What's your pitch, Lucy? What is this information you have?
Oh, Jerry, Mrs. Candle. This is really a disaster.
Oh, not at all, but it could have been, Mr. Corday. It's fortunate that I came to New York and met you, isn't it?
I'm gonna be a wandering gent, tired of being permanent, cause I'm a
hello?
Is your sister Eileen home?
Call back later.
Hello?
Give me a band, and my baby, and an orchestration for the syncopation with a real sensational beat.
Es ist eine Erfolgsgeschichte, mit der niemand rechnen konnte. Columbia Pictures, das war ein sogenanntes Poverty Row Studio, also ein armen Viertel Hollywoods, das nur Low-Budget-Produktionen hervorbrachte, die kaum eine Bedrohung waren für die großen Studios damals wie MGM oder Warner Brothers. Aber unter Studioboss Harry Cohn, der das Studio mit großer Sparsamkeit führte, wurde mit nur wenig Geld für teure Kulissen oder Spitzenkräfte effizientes, schnörkelloses, wagemutiges Kino produziert, das heute gerade erst wiederentdeckt wird. In Locarno konnte ich mit dem britischen Kurator der Retrospektive sprechen, mit Ehsan Hoshbacht, und ich wollte von ihm wissen, was für ihn Columbia Pictures ausmacht.
It is true that the origins of Columbia Pictures are very modest.
Es stimmt, dass die Ursprünge von Columbia Pictures sehr bescheiden waren. Und es stimmt auch, dass die Produktion und das Produktionsvolumen bis in die 40er Jahre und darüber hinaus relativ klein blieben. Es war immer ein vorsichtiges Studio. Und vielleicht gerade deshalb, aufgrund der begrenzten Ressourcen, haben sie versucht, innovativer im Geschichtenerzählen zu sein und mehr Risiken einzugehen. Sie haben auch vermieden, ihre Mitarbeiter mit den damals üblichen 7-jährigen Verträgen zu binden. Man könnte sagen, Columbia war dem Stil eines europäischen Studios nachempfunden. Auch dort gab es viel Bewegungsfreiheit für die Kreativen. Auch da gab es keine langen Verträge. Bei Columbia konnten sich alle ausprobieren, die mal einen Film machen wollten, solange sie im Budget blieben. Deshalb sieht man bei Columbia Pictures, dass Drehbuchautoren, Schauspieler, Kameraleute und sogar Cutter ihre eigenen Filme machen konnten. Auch deswegen habe ich mich entschieden, eine Retrospektive über dieses einzigartige Studio zu machen.
with a clear definition of what they want to do.
Wie haben Sie denn die Filme für die Retrospektive ausgewählt? Wie sind Sie da vorgegangen? Gab es eine Leitfrage, eine Idee, die Ihnen dabei geholfen hat?
I wanted to use this idea of doing a program on Columbia Pictures.
Ich wollte das Programm über Columbia Pictures auch als Vorwand nutzen, um in ein paar Bereiche einzutauchen, die mich schon immer interessiert haben. Eine dieser Fragen war, ob es möglich ist, die Geschichte eines Hollywood-Studios zu erzählen und gleichzeitig der Idee des Regisseurs als kreative Stimme treu zu bleiben. Ich dachte, der beste Weg, dies anzugehen, ist, sich auf die goldene Ära des Studiosystems zu konzentrieren, die von Anfang der Tonfilmzeit bis Ende der 50er Jahre reicht. Glücklicherweise überschneidet sich das perfekt mit der Zeit, in der Harry Cohn Präsident des Studios war, da er 1958 starb. Dies bot die Möglichkeit, das Leben und den enormen Einfluss eines Hollywood-Moguls auf die Produktionslinie des Studios zwischen 1929 und 1959 zu untersuchen.
Retrospective, but the selection in between, that's a different story.
Sie haben zwar gesagt, das Studio hat keinen spezifischen Filmstil, aber würden Sie dennoch sagen, dass es Elemente gibt, die auf etwas hinweisen, was man schon als Columbia-Handschrift beschreiben könnte?
Yes, indeed, there is something which can be called Columbia style. After you watch the films back to back, it's not in the glamour or grandeur.
Ja, es gibt etwas, das man als Columbia-Stil bezeichnen kann. Es ist nicht der Glamour oder die Größe der Produktion, sondern die Art und Weise, wie die Geschichten entwickelt werden. Es geht um das schnelle Tempo. Columbia-Filme sind oft sehr kurz im Vergleich zu anderen Studios und packen viel Inhalt in kurze Laufzeiten. Es herrscht eine einzigartige Effizienz im Erzählen. Und dabei sehen die Filme nie billig aus. Die Kameramänner sahen sich nicht als Künstler, sondern als Handwerker, die aus den geringsten Mitteln den größten Effekt zaubern konnten. Diese Mischung aus erzählerischer Effizienz und hohem Tempo ist typisch für Columbia. Die großen Hollywood-Studios wie Warner Brothers, Fox oder MGM hätten sich nie auf diese Weise an so seltsame, beunruhigende und letztlich großartige Filme herangewagt.
Sie haben ja Harry Cohn schon zweimal erwähnt, er war Mitbegründer und Präsident von Columbia Pictures und seine Arbeitsmoral und sein Leben sind ja wirklich legendär. Welche Rolle spielte er selbst bei der Etablierung von Columbia als funktionierendes Studio und wie war er denn selbst in Bezug auf den Umgang mit Stars und Regisseuren bei Columbia?
Well, Harry Cohn was the absolute definition of an asshole.
Harry Cohn war die absolute Definition eines Arschlochs. Aber er war auch jemand mit kreativer Vorstellungskraft und enormer Hingabe. Viele der Studiochefs dieser Generation, meist eingewanderte osteuropäische Juden, wollten etwas schaffen, das nicht nur Geld einbrachte, sondern auch neue Horizonte eröffnete. Cohn war extremer als andere Studiochefs, da er fast alles persönlich überwachte. Egal ob B-Film oder prestigeträchtiger A-Film, er war immer beteiligt, schickte seine berüchtigten Memos, telefonierte, nahm an Story-Diskussionen teil und kommentierte den ersten Schnitt des Films. Er war überall, vom Titel des Films bis zum Casting der Stars. John Ford, ein unabhängiger Regisseur, der 5 Filme für Columbia drehte, beschrieb Cohn als jemanden, auf dessen Worte man sich verlassen konnte. Aber nach Cohns Beerdigung sagte Ford zu einem Freund, dass er gekommen sei, um sicherzustellen, dass dieser Mistkerl wirklich tot sei. Man hört immer beides. Geschichten über seine Großzügigkeit und seinen Sinn für Vertrauen, aber auch über seine Tyrannei.
Generosity and his sense of trust. And also hear that he was a tyrant and he was an impossible character.
Das waren auch sehr stürmische politische Zeiten. Die Jagd auf Kommunisten hat Hollywood enorm gespalten.
During the McCarthy era, Columbia was relatively open.
Columbia war während der McCarthy-Ära relativ offen und hat mit italienischen Filmschaffenden zusammengearbeitet, die man öffentlich als die Roten bezeichnete. Ein Film im Programm der Retrospektive heißt None Shall Escape und ist geschrieben von Lester Cole, einem später auf die schwarze Liste gesetzten Kommunisten. Harry Cohn hat ihn dennoch engagiert und seine Filme zugelassen, obwohl er Cole oft als roten Mistkerl bezeichnete. Son of a bitch.
But at the same time, Columbia allowed the red son of a bitch to write one of the most moving scripts written in Hollywood.
Vielleicht können wir über die Rolle und Bedeutung der Frauen bei Columbia Pictures sprechen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Frauen das Gesicht des Retro-Posters in Locarno geworden sind. Aber gibt es spezifische Frauentypen oder weibliche Geschichten, für die Columbia Pictures bekannt wurde?
Columbia Pictures, of course, had its stable of stars, including many female stars.
Columbia hatte natürlich seine Stars, einschließlich vieler weiblicher Stars. Der Hauptunterschied ist, dass Columbia sich auf Komödien und sogenannte Screwball-Komödien spezialisierte, in denen Geschlechterrollen vertauscht wurden. Frauen waren oft die stärkeren Charaktere, wie Jean Arthur oder Rosalind Russell. Columbia produzierte auch Filme von Dorothy Arzner, der einzigen Regisseurin im klassischen Hollywood. Außerdem machte Columbia oft weibliche Versionen von Genrefilmen wie Girls of the Road als weibliche Version von The Wild Boys of the Road. Diese Mädchen hinter Gittern-Filme waren sehr erfolgreich und einzigartig für Columbia.
We have dedicated part of the program to these old girl films. And this is a very Columbia thing.
Und das Logo von Columbia ist ja auch eine Frau. Die Retrospektive heißt The Lady with the Torch, also die Frau mit der Fackel. MGM hatte seinen Löwen, RKO diese Radioantenne und Columbia eben die Fackeldame, die man vor jedem Film sieht und die man bis heute ja kennt, wenn man Filme von Columbia im Kino zu sehen bekommt. Im Vorwort des Buches, das zur Retrospektive erscheint, schreiben sie über diese Lady with the Torch als Symbol, die für mehr steht als nur vielleicht für Amerika. Wer ist diese Lady with the Torch?
The Lady with the Torch that appeared as the Columbia logo in different variations, including in some of the early variations draped in American flag.
Die Lady with the Torch, die als Columbia-Logo erscheint, ähnelt natürlich der Freiheitsstatue und steht für amerikanische Werte. Aber in den Filmen von Columbia sieht man oft die unglamouröse Seite dieser Dame. Filme wie All the King's Men zeigen politische Korruption und sind sehr progressiv. Die Auswahl der Retro zeigt viele ungeschönte Seiten des amerikanischen Lebens, oft mit einem kritischen Blick. Es sind sehr aktuelle Filme und die Retrospektive soll das zeigen.
Of being fast, of being topical. These films are very topical.
Der britische Filmemacher und Filmkurator Esan Hoschbacht sprach mit mir über The Lady with the Torch, die große Retrospektive über das Werk des Hollywood-Studios Columbia Pictures. Die 100 Jahre Jubiläumsretro reist dann traditionell nach Locarno durch alle großen Städte Europas und Amerikas und bald können sich also sehr viele Menschen in diesen wilden Welten von Columbia verlieren. Kommen wir von der Feier der Filmgeschichte zum aktuellen Filmgeschehen aus Locarno. 17 Filme konkurrieren um den goldenen Leoparden. Da muss man immer etwas aussieben. Welchen Regisseur kann ich hier einladen? Welchen Film kann ich hervorheben? Aber nachdem ich vor Ort den Film Der Spatz im Kamin gesehen habe, war mir sofort klar, die Zwillingsbrüder Ramon und Silvan Zürcher, die sollten wir uns anhören. Sie müssen uns erzählen, wie sie es geschafft haben, so einen meisterhaften Film zu inszenieren. Über einen Sommertag einer Großfamilie, alle wollen den Geburtstag des Vaters feiern, aber irgendetwas läuft hier falsch. Die Kinder wünschen den Eltern den Tod, die Mütter beschimpfen die Kinder als Krüppel, der Vater schläft mit der Nachbarin, ohne das zu verstecken. Also eine Familie, die offen ihren Hass austrägt. Und daraus machen die Zürcher Brüder poetisches, intelligentes Kino, das wirklich einzigartig ist. Als ich die beiden direkt nach der Premiere ihres Films in der Hitze von Locarno interviewt habe, wollte ich erst von ihnen wissen, ob sie Locarno als gebürtige Schweizer so ein bisschen als Heimspiel empfinden.
Also das bedeutet tatsächlich sehr viele auch so persönliche Erinnerungen und Emotionen, weil wir schon seit unserem 17. Lebensjahr dieses Festival besuchen. Und es war damals, als so unsere Begeisterung für Kino erwacht ist, also das ist eigentlich auch mit diesem Festival erwacht. Es gab das Programm Cinema e Gioventù und dort war es wichtig, dass man mit anderen Jugendlichen Filme guckt, mit Filmemachenden diese Filme bespricht. Es gab auch eine Jugendjury mit diesen Teilnehmenden von dieser Cinema Gioventù Phase habe ich auch immer noch Kontakt und seitdem bin ich auch jedes Jahr hier hingekommen und deswegen, ja, also bei den anderen Festivals gab es immer so eine größere Distanz, obwohl ich ja auch lange in Berlin gewohnt habe oder immer noch wohne. Und hier ist dann schon so, merke ich, dass es ein bisschen weniger an Distanz gibt, sondern es ist alles irgendwie näher, oder weil dann auch so viele Freunde und Familien da sind.
Nähe und Distanz ist ja auch das Thema letztendlich des Films, wir wollen, und auch Thema der Familie. Der Spatz im Kamin, das ist ja der Abschluss eurer Trilogie über Familienverhältnisse. Und es ist schon erstaunlich, wie sehr sich diese Familien unterscheiden letztendlich. Wie würdet ihr sagen, die neue Familie im Spatz im Kamin, wie unterscheidet sie sich von den zwei anderen Familien?
Also ich denke, dass bei diesem Film die Familie, die Konflikte sind weniger in einer passiv-aggressiven Konflikthaftigkeit eingewoben, sondern sie sind vielmehr ausgetragene Konflikte. Auf Drehbuchebene war es dann auch eine Schwierigkeit, diese Konflikte, also das Zuspitzen der Konflikte, dann wieder ein bisschen loslassen der Konflikte, wieder ansteigen, also diese Konflikte zu designen, weil es eigentlich auch ein Grundinteresse war beim Schreiben des Buchs im Vergleich zu den anderen Filmen, eben die Konflikte austragen zu lassen, dass es Streitereien gibt und dass es sich nicht bei der Atmosphäre, dieser passiv-aggressiven Atmosphäre bleibt.
Das zum einen und zum anderen, was eigentlich dazugehört, hier haben wir probiert, mit einer Backstory zu arbeiten, weil bei den anderen beiden Filmen bleibt eigentlich, wie du gesagt hast, vieles oder alles in der Atmosphäre und woher diese Stimmung rührt, dafür gibt es Fantasien, aber eigentlich nicht direkte Ansätze, die der Film selber bietet. Und hier haben wir versucht, mal eine Backstory zu entwerfen, die auch wie ein Akteur wird des Films. Genau, und die Geschichte gebaut auch mit dieser Backstory. Also und daher würde ich auch sagen, dass die Familien sich auch darin unterscheiden. Also hier gibt es eine konkrete Vergangenheit, aus der die Familienmitglieder herauskommen, herrühren, die auch erzählt wird.
Das ist ja eine große Familie, die zusammenkommt für den Geburtstag des Vaters. Und die Backstory ist ja zum einen auch die Oma, die schwebt ja über allem. Also es gab mal eine Oma, die hatte eine Geschichte und man hat das Gefühl, diese Oma hat vieles von ihrem Leben vererbt an die Familienkonflikte. Es ist überhaupt ein Film, von dem ich mir denke, würden viele Familien vielleicht anders sehen, dass sich auch viel vererben kann, auch an Streitereien. Das ist ja ein Film, sollte man vielleicht sagen, wo die Kinder den Eltern den Tod wünschen und die Mutter der Tochter sagt, du Krüppel. Das sind ja ganz heftige Dinge, die da ausgetragen werden. Vererbt sich der Hass in der Familie? Ist das so?
Also ich denke, dass man sagt doch, das Bild der transgenerationalen Konflikte oder dieser fast so wie toxischen Gene, die wie weitergetragen werden. Man sagt auch ein Familienbaum, dass die Äste sich verwinkeln, dass dann wie eine neue Person in dieser Familie entsprießt. Und ich denke, dass wirklich Verletzungen, Traumata oder dunkle Kapitel in der Vergangenheit, dass sich das in eine Persönlichkeitsstruktur einbinden kann und dass es dann weitergelebt oder weitergegeben wird. Und deswegen ist es auch so essentiell, eigentlich die Vergangenheit sichtbar zu machen und eben Konflikte auszuleben und zu besprechen, damit diese Düsterheit oder Dunkelheit nicht wie konserviert wird und dass es immer wieder weitergetragen wird. Deswegen finde ich, hat auch die Gesellschaft einen großen Auftrag, dass gesunde Familienstrukturen entstehen können, damit eben gesunde Persönlichkeiten in diesem Garten der Gesellschaft als Blumen heranwachsen, sozusagen.
Das Interessante ist ja, der Film heißt ja Der Spatz im Kamin und Tiere und Natur spielen ja auch quasi die zweite Hauptrolle, wenn man so möchte. Welche Rolle spielt denn die Natur? Ist die Familie irgendwann Teil der Natur? Dieses Haus scheint ja schon, so wie es da steht, auch Teil eines größeren Etwas zu sein.
Ja, also die verschiedenen Motive aus der Natur, aus der Biologie der Tierwelt, aber auch der Pflanzenwelt. Also das ist eigentlich eine Art des Erzählens auch, die wir sehr mögen. Also dass wir Elemente, die vielleicht zufällig sogar erstmal Eingang finden in die Geschichte, dass wir dann bestimmte Assoziationsräume mit diesen einzelnen Elementen verbinden, die wir dann eigentlich sehr stimmig finden fürs Thema des Films oder für den Stoff und die dann zu einem Leitmotiv werden. Und oft sind es dann eben schon eben Tiere, Insekten und Pflanzen, die wir so thematisch einbinden, dass dieser Kosmos dann eben entsprechend wie wächst und wuchert. Aber ich finde auch, weil die Menschen sind ja eigentlich in eine Reihe gestellt oder eben eingewoben in Tierwelt und Natur. Und das Thema des Films, also eigentlich die Zerstörung von Potenzial und was daraus herauswächst, wenn einem Wesen sein Potenzial beschnitten wird, also dass daraus auch nicht viel Gutes werden kann, sondern das Übel weiter gedeiht. Also das im Anschluss an die Natur finden wir auch schön, weil da geht es ja dann auch viel um Schuld, Unschuld und Tiere eingewoben in dieses System des Films passt für uns sehr stimmig, ja.
Es funktioniert wieder gut, weil es auch ein unglaublich inszenierter Film ist. Also es ist wie wieder in einem Haus und zwei Menschen unterhalten sich. Ein Dritter schaut schon vom Türrahmen auf diese Situation. So ein Markenzeichen geworden in der Inszenierung. Und ich frage mich, dadurch, dass es ein Ensemblefilm wird, wie muss man sich die Arbeit da vorstellen? Also lebt man dann wie in so einem Theaterstück früher bei Frank Castorf, dass man so hunderte Leute auf der Bühne und man erzeugt die Situation, indem man sie lebt. Lebt man dann auch mit der Familie, mit den Schauspielern so lange in dem Haus bei der Inszenierung?
Nein, das wäre gar nicht möglich gewesen. Einfach schon nur, weil, also es war, wir waren immer glücklich, wenn nicht zu viele Menschen in dieser Küche oder in diesem Wohnzimmer waren, weil natürlich je mehr Menschen, desto mehr Reize, desto mehr Geräusche, desto schwieriger für die Konzentration. Zusätzlich haben wir im Sommer gedreht, es war wahnsinnig heiß, so wie jetzt auch in Locarno. Also eigentlich auch hier wurde die Konzentration ständig wieder angegriffen. Deswegen war das dann nicht so eine Theatersituation, wo es schön war, dass dann ganz viele da im Wohnzimmer sind und alle der Szene zuschauen, sondern das war alles konstruiert gedacht. Das war alles dann auch im Drehplan notiert, dass man wusste, welche Darstellenden wann, wie lange ankommen müssen. Und also der Film an sich, die Form hat etwas Theatrales, genau. Wahrscheinlich hauptsächlich durch die Echtzeitstruktur, dann durch dieses Kammerspielartige, was immer wieder punktuell gebrochen wird. Aber die Arbeitsweise an sich ist wirklich sehr filmspezifisch und überhaupt nicht theaternah wiederum.
Ramon und Silvan Zürcher, die großen Kritikerfavoriten auf den Goldenen Leoparden in Locarno. Ihr wunderbarer Spielfilm Der Spatz im Kamin hat schon einen deutschen Verleih und kommt bald in die deutschen Kinos. Junge Frauen hinter der Kamera, das war ein Trend in Locarno, vor allem im Wettbewerb. Junge Regisseurinnen haben die letzten Tage des Festivals dominiert und eine dieser Kinostimmen der Zukunft gehört zweifelsfrei Kurtwin Ayub. Die Regisseurin gehört für viele Beobachter mittlerweile zur wichtigsten Nachwuchsstimme des österreichischen Kinos. Ihr Debütfilm Sonne gewann schon den Debütpreis auf der Berlinale vor ein paar Jahren und jetzt präsentierte sie mit Mond ihren zweiten Film in Locarno. Es ist eine Geschichte über weibliche Unterdrückung, über kulturelle Missverständnisse und besetzt mit der österreichischen Star-Choreografin und Performance-Künstlerin Florentina Holzinger in der Hauptrolle. Julia Baschiera hat Kurtwin Ayub in Locarno getroffen, um über ihren neuesten Film Mond zu sprechen und porträtiert für uns den Shootingstar des österreichischen Kinos.
Auf dem Bett vor ihrem Laptop zu Miley Cyrus tanzend, so wurde Kurtwin Ayub berühmt. Wie der US-amerikanische Superstar regelte sich Ayub im bauchfreien Top, versuchte in einem anderen Video, leicht beschämt und doch selbstbewusst, ein Topmodel-Bewerbungsvideo zu drehen oder einen Ex-Freund zurückzugewinnen.
Irgendwie sind die dann ein bisschen erfolgreich geworden, die Videos, und dann haben alle gesagt, mein Gott, du bist eine Performance-Künstlerin, das ist Kunst. Und ich so, okay. Und dann habe ich das weitergemacht.
Damals war Kurtwin Ayub gerade einmal 22 Jahre alt und bekam bereits auf der Biennale ein eigenes Programm gewidmet.
In meinen Kunstsachen geht es meistens um sehr intime Dinge. Und über diese intimen oder auch fast oberflächlichen Sachen ist eigentlich ein soziales Drama oder irgendwas, was im System ein bisschen nicht funktioniert, wird dann gezeigt.
So auch in ihrem aktuellen Film Mond, der beim Filmfestival in Locarno seine Weltpremiere hatte.
Ich habe einen geilen Job offen bekommen. Ja, ich gehe nach Jordanien.
Die Hauptfigur Sarah, eine ehemalige Kampfsportlerin, reist nach Jordanien, um drei Schwestern einer reichen Familie zu trainieren. Ohne darüber nachzudenken, was ihr bevorstehen könnte, packt Sarah ihre Sachen, flüchtet aus der kleinen, dunklen Wohnung und reist in den Nahen Osten ins Ungewisse.
Everyone here is not about this family.
They are very, very famous for what? They are kind of bad.
Genauso wie diese White Savior Stories erzählt werden oder auch diese Soap Operas, die in einem arabischen Raum erzählt werden, wollte ich genau diese beiden Dinge zusammenführen. Jeder glaubt, okay, die Martial Arts Fighterin kommt dahin und klärt alles auf. Mein Hauptziel war, das zu brechen.
It's all good. Take a deep breath.
Mond ist der zweite Teil von Ayubs Trilogie rund um weiße Westeuropäerinnen, die sich mit dem Nahen Osten konfrontiert sehen. Im ersten Teil Sonne, der auf der Berlinale als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde, stehen drei Teenagerinnen im Zentrum, die sich dabei filmen, wie sie Hijab tragend zu Losing My Religion twerken und über Nacht auf Social Media zu Stars werden.
I think I thought I saw you try.
Selbst ein Star werden, das war Kurdwin Ayubs erklärtes Ziel. Umgeben von der Emo- und Indie-Kultur der 2000er Jahre, wollte die 1990 im Irak geborene und in Wien aufgewachsene Regisseurin das machen, was die Menschen aus dem Internet zu Ruhm führte. Irgendwas mit Kunst. Kurzerhand bewarb sich Ayub an der Universität für angewandte Kunst in Wien, wurde aufgenommen und das sehr zum Missfallen ihres Vaters, der sich seine Tochter als Medizinerin erträumt hatte.
Ich bin halt in dieser Generation aufgewachsen, wo alles neu gekommen ist. Also das Smartphone ist gekommen, dann MySpace, danach Facebook, wo das erst alles begonnen hat mit jeder kann sein eigener Star werden im Internet und irgendwie Fame werden. Das war schon interessant damals. Und ja, also mein Vater war eher damals streng, lustigerweise. Der wollte eher so, dass ich das brave Mädchen bin, aber auch der erfolgreiche Junge. So, das war immer ein bisschen ein Widerspruch. Und das war eh interessant und ich habe immer geglaubt, dass ich eher keine Persönlichkeit habe und dass ich nichts bin. Und deswegen war ich immer mehr auf der Suche danach. Aber ich glaube, jeder ist auf der Suche danach.
Warum willst du so eine teure Wohnung kaufen, wenn wir in Österreich leben?
Paradies, Paradies heißt Ayubs mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilm, mit dem sie sich 2016 einem breiten Publikum vorstellte. Damals richtete sie die Kamera zum ersten Mal nicht auf sich selbst, sondern auf jemand anderen. Ihren Vater, der in Erbil, der Hauptstadt des kurdischen Autonomiegebiets im Nordirak, eine Wohnung kaufen wollte. Als kritische und gelegentlich auch sehr ironische Zeugin des heiklen Vorhabens filmte Ayub die Reise und behielt sich die Neugier für die Menschen um sie herum.
Ich nehme an, dass ich den Blick einer Beobachterin noch habe. Also die Realität ist manchmal so absurd, dass sie, wenn man sie fiktional erzählen würde, man nicht glauben könnte. Und ich finde das schon auch spannend, dass man eine Logik haben sollte, wenn man ein Buch schreibt. Und das kann man halt wirklich, wenn man Menschen studiert oder herausfindet, was so das Leben ist.
Vor die Kamera holt Kurdwin Ayub Menschen, die ihr nahestehen, die sie kennenlernen möchte und die sie interessant findet, ohne sofort zu wissen, wonach der Film sucht oder was er finden könnte. Und sei es eine Martial-Arts-Kämpferin aus Wien, die in Jordanien über sich selbst hinauswachsen will und merken muss, dass die Welt außerhalb des Rings anderen Regeln folgt.
Ein Name, den wir uns merken werden. Kurdwin Ayub, der Shootingstar des österreichischen Kinos. Ihr zweiter Film Mond feierte Weltpremiere beim Filmfestival von Locarno. Im Wettbewerb von Locarno, da gab es viele Regisseure aus Berlin dieses Jahr zu bewundern. Die Zürcher Brüder, eigentlich Schweizer, aber leben in Berlin, die haben wir heute schon gehört. Christoph Hochhäusler war letzte Woche bei mir zu Gast. Da fehlt also nur noch eine. Pia Marais, die in Südafrika geborene Regisseurin, die war ja mit ihren letzten Filmen immer gerne auf der Berlinale zu sehen. Jetzt präsentierte sie ihren neuesten Film Transamazonia im Wettbewerb von Locarno. Die Hauptrolle spielt die Oscar-nominierte Systemsprengerin Helena Zengel, die ja mittlerweile ein Teenager ist. Und sie spielt eine junge Frau, die im Amazonas einen Flugzeugabsturz überlebt hat und an der Seite eines Mannes, der behauptet, ihr Vater zu sein, eine christliche Mission in diesem Urwald betreibt und dort als Heilerin auftritt. Transamazonia versteht sich als düsterer Thriller über Erlösung und Lüge, über Heilsversprechen, aber auch über die Ausbeutung indigener Völker im heutigen Brasilien. Ich konnte in Locarno mit der Regisseurin Pia Marais sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, wie sie denn die Premiere ihres neuesten Films erlebt hat.
Ich habe es als sehr emotional erlebt, muss ich sagen, weil wir hatten
eine riesen Delegation von Menschen, wirklich aus Brasilien. Wir hatten Schauspieler aus Amerika, aus Deutschland. Es war wirklich das erste Mal, wo alle sich wiedergesehen haben. Und wir hatten auch das Gefühl bei der Vorführung, dass der Film emotional berührt hat. Deswegen, es war emotional.
Sie erzählen auch eine sehr emotionale Geschichte, also die Geschichte einer Überlebenden eines Flugabsturzes über dem Amazonas in Brasilien, die dann als so eine Art Heilsbringerin aufsteigt für ein indigenes Volk, mit einem Vater eine Mission betreibt. Das ist schon eine sehr abgefahrene Geschichte, dachte ich mir. Was hat Sie denn an so einer Figur wie Rebecca eigentlich interessiert als Geschichtenerzählerin, als Regisseurin?
Zum einen hat mich natürlich interessiert eine Art Popstar of Healing, ein Kind. Man kann nämlich so viel auf Kinder projizieren. Das fand ich so spannend, dass, wie soll man sagen, eine Geschichte zu erzählen über eine Elternbeziehung. Ich liebe Filme über Eltern, die sozusagen die Kinder in gewisser Weise nicht missbrauchen, aber auf eine Weise schon, ne? Indem die sozusagen in die Rampenlicht stecken und was passiert sozusagen mit dieses Kind, der dann heranwächst. Das hat mich total inspiriert. Ich glaube, das war diese zentrale Dynamik zwischen Tochter und Vater, was sozusagen mich vorangetrieben hat, auch natürlich mit der Recherche, die ich in Brasilien gemacht habe, 2015 mit der deutschen Journalist Thomas Fischermann, bin ich wochenlang im Amazonas rumgefahren und wir haben dort recherchiert. Und das war total spannend für mich, weil ich das wirklich nicht erahnen konnte, wie sehr ambivalent dieses Gebiet war. Und wie sehr abgeholzt es auch war. Als Gefühl, womit ich zurückgegangen bin, war ein Gefühl, dass man das auch nicht mehr, man kann es gar nicht einhemmen. Es hat so viele Ebenen.
Das sind ja zwei Brüder in ihrem Film, die diese illegale Abholzung betreiben auf dem Gebiet der indigenen Bevölkerung. Dann haben wir Vater und Tochter, die ja auch auf eine gewisse Art und Weise diese indigenen, ja, benutzen ist vielleicht zu hart gesagt, aber es gibt so einen Satz im Film, wo es heißt, du willst ihre Seelen, die anderen wollen ihr Holz. Also diese indigene Bevölkerung in ihrem Film ist irgendwie immer Objekt, nicht wahr? Von außen, von Kräften, die Dinge haben wollen, die sie eigentlich brauchen zum Leben.
Ja, absolut. Die beiden Männer, der Vater, der Missionar und dieser Holzfäller, das sind die beiden Antagonisten, die ein Gespräch miteinander führen.
Aber über die Köpfe der Indigenen hinweg. Also was für eine Rolle sollten die Indigenen in ihrem Film spielen? Das sind ja Weiße, die über alles entscheiden und sie protestieren quasi. Es gibt eine Straßenblockade, also sie wehren sich, nicht wahr? Aber ich hatte das Gefühl, dass sie in dem Film, und sie arbeiten auch sehr viel mit Nachtszenen, das ist sehr düster auch manchmal, dass sie schon im Verborgenen bleiben, quasi im Schatten des Urwalds, könnte man sagen.
Aber ich meine, für mich ist der Thema mit der Vater ist wirklich, er schafft ja nichts, was er unternimmt. Er ist eigentlich, wie soll man sagen, tragisch. Er kriegt's nicht hin. Alles, was er unternimmt, sozusagen, um nach seinem Sinn die Situation und die Lage zu manipulieren und daraus sozusagen eine Prestige oder eine Macht für sich sozusagen einzunehmen, schafft er gar nicht. Und die Indigenen im Grunde genommen befreien sich selber.
Interessant, weil dann könnte man Transamazonia auch lesen als ein Film, der diesen filmischen Mythos des weißen Erlösers letztendlich vielleicht dekonstruiert. Ist es das?
Die Gedanke, ja. Danke. Also die Gedanke war natürlich eine Dekonstruktion von der Patriarchy und der weiße, the white savior. Aber natürlich, der Absicht war trotzdem subtiler zu bleiben, weil dennoch ist es Rebecca auch, die sich selbst sozusagen in eine andere Situation manövriert in Bezug zu der Vater. Und wo für mich trotzdem wichtig war, dass er nicht sozusagen gecancelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass es sozusagen das Redemption, a redemptive element.
Ja, also auch wieder eine Erlösung letztendlich.
Ja, auf eine Weise, aber ich meine, die Verlagerung hat sich verändert.
Wie schwierig, Sie haben ja am Anfang aufgezählt, wie international das Team war, nicht wahr? Auch wie international diese Produktion letztendlich ist. Wie schwierig haben sich die Dreharbeiten vielleicht im Amazonas gestaltet? Sie haben auch gesprochen, es gab Recherchen. Ich vermute, Sie haben gedreht, als noch Bolsonaro der Präsident war.
Also wir haben im Prinzip, als Bolsonaro zur Macht kam, war das eigentlich ziemlich klar, dass wir wahrscheinlich den Film nicht in Brasilien drehen könnten. Dennoch ist es auch nicht ungefährlich, in solche Gegenden, wo ich zum Beispiel zur Recherche da war, zu drehen. Also es würde gar nicht gehen. Man kann auch kein Team zumuten, in so ein Gegend zu fahren, weil man die einfach wirklich auch nicht absichern kann. Und zum Glück kam Lula wieder. Es sah so aus, er kam 22 wieder an die Macht. Und dann hatten wir gedacht, okay, lass uns nach Brasilien. Und sozusagen dann hat man gemerkt, okay, wir mussten auch in Brasilien drehen. Und wir haben das dann aufgesplittet, die Natursachen gemacht in Französisch-Guyana. Und die anderen Szenen haben wir in zwei Orten von Brasilien gedreht.
Es erinnert mich jetzt irgendwie auch an Werner Herzog, der ja auch, wenn er im Urwald gedreht hat, auch genau das erzählt. Also die Dreharbeiten zu dem Film sind manchmal die eigentliche Herausforderung. Haben Sie sich manchmal gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an?
Immer. Und zwar, weil das so krass war. Die ganze Vorbereitungszeit war so krass. Mit Kamera, mit Motiven, mit Schauspieler. Ich hatte einen Hauptdarsteller, der 4 Monate lang, einen amerikanischen Schauspieler, mit dem ich 4 Monate lang gearbeitet habe, per Zoom, mehrmals die Woche. 9 Tage vor Drehbeginn ruft mich sein Agent an und sagt, er ist krank. Er wird wahrscheinlich nicht kommen können. Und innerhalb von ein paar Tagen, 2 Tage, hat der Schauspieler eine andere Meinung von einem Arzt geholt. Es war wirklich was Ernstes, was das revidierte und meinte, ich komme jetzt. Ich komme. Ich habe gedacht, ja, komm, komm. Und da sind alle Produzenten auf die Barrikade, weil die meinten, der ist nicht mehr versicherbar, weil wir können ihn nicht versichern, das ist viel zu riskant. Dann 9 Tage davor, da war es dann 8 Tage davor, haben wir so Kamikaze-Castings gemacht. Ich habe aber nicht losgelassen von der andere, weil ich dachte, ich setze ihn einfach durch. Das kann nicht sein, dass man mich zwingt, jetzt mit jemand anderen zu arbeiten nach 4 Monaten. Das kann nicht sein. Der hat Portugiesisch gelernt, der hat die ganzen Lieder gelernt, wir haben die Musik komponiert. Dann kam Jeremy C. Doe über der Tonmann. Er hatte mit ihm gedreht, ist ja auch Regisseur. Und der hat mir erzählt, oh, es gibt diesen Mann, der ist Schauspieler, Tänzer und Regisseur, der ist aber ganz spannend. Und dann hatte ich das Gefühl, dann kam sein Casting und ich dachte, von allen, okay, ich meine, wir fangen an zu drehen. Ich muss mich entscheiden und dann kam er und ich dachte, es sollte so sein. Aber er kam 3 Tage vor dem Dreh. Wir mussten Kostüme, alles verändern für ihn, weil er ein ganz anderer Mensch ist, ne? Also Person.
Pia Maré, Regisseurin des Films Transamazonia. Sie stehen jetzt also fest, die Gewinnerinnen und Gewinner der 77. Internationalen Filmfestspiele von Locarno. Die Jury unter dem Vorsitz der österreichischen Regisseurin Jessica Hausen hat gerade die Preise verkündet und der mit 90.000 Schweizer Franken dotierte Goldene Leopard geht etwas überraschend, das kann ich schon mal sagen, an eine Debütantin, an die litauische Newcomerin Saule Bliauweite und ihren Film Toxic. Toxic, der lief am letzten Tag des Festivals und ist ein beeindruckender Blick auf 2 Teenagerinnen, die in einer trostlosen Industriestadt alles daran setzen, um eine Modelkarriere zu machen. Die eine hinkt ein wenig, die andere ist magersüchtig, sie kämpfen gegen ihre angeblichen körperlichen Mängel, bestellen sich sogar Bandwurmeier im Internet, wollen aber vor allem ausbrechen aus ihrer trostlosen Welt. Regisseurin Bliauweite hat sich beim Schreiben dieser Geschichte, wie sie sagt, an ihre eigene Jugend erinnert gefühlt.
The story follows this tragedy of people that feel bad about their bodies.
Es ist die tragische Geschichte von Menschen, die sich schlecht in ihrem Körper fühlen, die meinen, sie seien hässlich und würden nicht der Norm entsprechen. Es geht also um das System, das die Norm definiert. Aber ich wollte, dass meine Figuren sich aus dem System befreien können.
Und obwohl Toxic mit sehr realistischen, düsteren, auch manchmal trostlosen Bildern daherkommt, erlaubt die Regisseurin ihren Figuren auch hin und wieder einen Ausbruch, ein bisschen Freiheit und vor allem Wärme der Freundschaft. Toxic wurde auch als bester Debütfilm ausgezeichnet und gewinnt auch, wie ich gerade sehe, ein paar weitere Preise durch andere Jurys. Also das ist schon der große Gewinner des Festivals. Der zweite große Gewinner kommt auch aus Litauen. Drowning Dry heißt der Film des Regisseurs Laurinas Bareša. Der Film wurde für die beste Regie und das ganze Ensemble für die beste Performance ausgezeichnet. Darin erzählt er von 2 Schwestern, die mit ihren Männern und Kindern einen Sommerurlaub machen. Alles ist nett und gut, bis die Tochter im See fast ertrinkt. Das ändert plötzlich im Film auch seinen Rhythmus. Der Film springt in den Zeitebenen hin und her, wird immer realistischer und vielleicht überrascht es einen nicht, wenn man dann weiß, der Regisseur studierte Mathematik. Und dieses Studium hat schon auch Einfluss auf sein Filmemachen, wie er mir in Locarno erzählt hat.
In der Mathematik geht es um abstrakte Objekte und Ideen, die nicht physisch existieren. Alles spielt sich im Kopf ab und das hat mir geholfen im Umgang mit Film und Fiktion. Aber die Schönheit des Films liegt darin, dass man das Abstrakte und Konkrete, das Rationale und Emotionale, alle Ebenen miteinander verbindet. Das funktioniert nur im Kino, in der Dunkelheit und Konzentration, wo sich die Wirkung des Films ohne Unterbrechung entfalten kann. When you cannot stop it, that's when
film works for you, yeah. Einen Preis habe ich noch, der große Preis der Jury und damit der zweitwichtigste Preis des Festivals, geht nach Österreich, an Mond von Kurtwin Ayub. Und alles, was man über diese Regisseurin wissen muss, das haben wir ja gerade gehört. Das Porträt zum Shootingstar des österreichischen Kinos können Sie nochmal nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Mehr Analyse zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des Festivals und ein auch größeres Fazit über den Zustand des Filmfestivals von Locarno um 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Für Vollbild für diese Woche war es das. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.